Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir dich loben können, dass wir dir begegnen dürfen. Und in den nächsten Minuten, da möchte ich dich bitten, dass du dich uns zeigst, dass unser Verständnis und unsere Erkenntnis von dir tiefer geht. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Amen. Ich würde gerne Platz nehmen. Ja, ein Bild, an das man sich hier vorne erstmal gewöhnen muss, nachdem man eine Zeit lang trainiert hat, irgendwie in eine Kamera zu schauen. Aber keine Angst, ihr diejenigen, die online dabei seid, wir werden euch nicht vergessen. Ihr seid genauso herzlich eingeladen, hier dabei zu sein. Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die schon im Urlaub waren? Ein paar Leute, ja? Oh, okay, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Gibt es Leute, die noch in Urlaub fahren? Okay. Gibt es Leute, die nicht in Urlaub fahren und jetzt doof finden, dass ich diese Frage stelle? Ja, okay. Tut mir leid. Ja, wie Karl schon gesagt hat, wir waren mit der Familie ein bisschen in dem Urlaub in den Bergen und waren mit den Kids wandern zum ersten Mal, Entschuldigung Kameramann, zum ersten Mal so richtig in den Bergen mit den Kindern unterwegs. Und da spielt das eine ganz große Rolle, was man so dabei hat. Und wir wollen uns heute das Volk Israel anschauen, in eine Geschichte einsteigen, die auch auf eine Reise gehen. Und es wird entscheidend sein, was sie dabei haben. Aber zunächst einmal würde ich dir gerne eine Frage stellen. Wenn du überlegst, wann warst du das letzte Mal enttäuscht? Vielleicht eine kleine Enttäuschung, vielleicht auch eine große Enttäuschung. Als ich so drüber nachdachte, war ich fast ein bisschen erschrocken, wie oft ich eigentlich enttäuscht bin in meinem Leben. Also das können Kleinigkeiten sein, mehr oder weniger. Ab und zu koche ich was, auch für die Kids. Und dann gebe ich mir Mühe, denke mir, boah, das ist jetzt ein richtig gutes Essen, gerade für die Kinder so. Und dann gucken die nur eine Sekunde drauf und direkt, nee, mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Aber du hast auch noch gar nicht probiert. Ich habe mir nur so viel Mühe gegeben. Ich habe immer so, diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, ich nehme immer so im Winter ein bisschen zu und im Sommer ein bisschen ab, weil ich mache immer dann Sport und dann habe ich irgendwelche Ziele und dann muss ich immer ein paar Kilos abnehmen. Und dann achte ich richtig auf die Ernährung und ich mache Sport. Und dann gehe ich morgens, stelle ich mich auf die Waage und das, was ich da sehe, entspricht nicht immer meinen Erwartungen. Und ich denke mir, ey, ich habe mir jetzt richtig Mühe gegeben, habe richtig auf meine Ernährung geachtet, habe Sport gemacht, aber irgendwie bringt das nicht die Ergebnisse mit sich, die ich mir erhoffe. Manchmal geht es um mehr als nur Essen oder ein paar Kilogramm Körpergewicht. Gerade eine halbe Stunde vor diesem Gottesdienst rief mich jemand an. Er war auf dem Weg in den Gottesdienst. Und er sagte, ey, ich habe den Gottesdienst heute eigentlich so sehr gebraucht. Er hat gerade am Freitag eine Diagnose bekommen über eine Krankheit, hatte sonst Schwierigkeiten. Und dann sitzt er in der Bahn aus Köln hierhin und dann gibt's irgendeine Störung, irgendeine Unterbrechung und er kommt nicht weiter. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, ich schaff's jetzt nicht zum Gottesdienst zu kommen. Und er war enttäuscht. Er hat keine Ahnung über das Thema heute, worüber ich predige. Aber Enttäuschungen sind irgendwie Teil unseres Lebens. Die Frage ist gar nicht, ob du Enttäuschung erlebst, sondern eigentlich nur wann. Und vielleicht bist du neu hier in dieser Kirche und du findest die Menschen hier ganz nett, also hoffe ich, und freundlich und fühlst dich wohl und denkst, oh, hier ist das so schön. Ich habe direkt am Anfang eine schlechte Nachricht für dich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier in dieser Kirche Menschen dich enttäuschen werden oder auch diese gesamte Kirche dich enttäuschen wird. Die Frage ist nicht, ob du hier Enttäuschung erlebst, sondern nur wann. Enttäuschungen, die suchen wir uns in unserem Leben nicht aus, aber sie gehören dazu. Manche Menschen glauben, mir sagte mal einer, weißt du, Erwin, ich erwarte einfach nichts von anderen Menschen, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Wenn das deine Strategie ist, dann habe ich auch da eine schlechte Nachricht für dich. Außer, dass dich diese Strategie ziemlich einsam machen wird, weil du damit nicht beziehungsfähig bist, hilft sie dir nicht weiter. Unser gesamtes gesellschaftliches Leben ist darauf aufgebaut, dass wir auch Dinge voneinander erwarten. Wenn ich über eine Kreuzung fahre und ich habe grün, dann erwarte ich, ich bleibe nicht jedes Mal stehen und gucke, ob die anderen Autos, die rot haben, auch tatsächlich stehen bleiben. Ich fahre drüber, weil ich erwarte, dass andere, die rot haben, stehen bleiben. Unser gesamtes gesellschaftliches System ist so aufgebaut, dass wir Erwartungen aneinander haben. Die Lösung zu sagen, erwarte einfach nichts von anderen, wird mir da auch nicht weiterhelfen. Das Entscheidende ist nicht die Frage, wie schaffe ich es, so viele Enttäuschungen wie möglich zu vermeiden. Viel entscheidender ist die Frage, wie reagiere ich auf Enttäuschungen. Und ich glaube, auch Gott wird uns nicht alle Enttäuschungen in unserem Leben ersparen. Wenn du am Anfang des Glaubensweges mit Gott bist, dann muss ich dir sagen, nicht nur Menschen und nicht nur Christen und nicht nur Kirchen werden dich enttäuschen, sondern Gott wird dich enttäuschen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann Gründe haben, die nicht bei Gott liegen, sondern vielleicht einfach bei dir und deinen Erwartungen. Ich habe manchmal als Vater den Eindruck, eins meiner Hauptaufgaben als Papa ist es, meine Kinder zu enttäuschen. Ja, und ihre Frustrationsgrenze immer ein bisschen höher zu schrauben. Ich kann nichts dafür, dass sie am liebsten, oder ich kann das sogar sehr gut verstehen, dass sie am liebsten 5 oder 10 Mal am Tag ein Eis haben würden. Und trotzdem muss ich sie 9 von 10 Mal enttäuschen und sagen, nein, du hattest heute schon eins. Enttäuschungen gehören irgendwie dazu, aber es macht einen riesen Unterschied, ob wir gelernt haben, mit Enttäuschungen umzugehen oder nicht. Und lass uns mal in die Geschichte einsteigen vom Volk Israel, das sich in einer schwierigen Situation befindet. Sie sind in Ägypten, es geht ihnen nicht gut, sie werden extrem schlecht behandelt, hart behandelt. Sie werden versklavt, sie müssen arbeiten. Und egal, was dieser König in Ägypten versucht, weil er Angst hat, weil dieses Volk Israel, was am Anfang nur so eine Familie war, die Familie von Josef, die Bibelkenner unter uns erinnern sich vielleicht, daraus ist ein ganzes Volk entstanden, ein großes Volk. Und der Pharao hat Angst vor ihnen, weil sie immer größer werden. Versucht sie mehr und mehr zu unterdrücken, aber sie wachsen und wachsen. Aber es geht ihnen extrem schlecht. Und sie schreien irgendwann zu Gott. Und wir steigen ein in diese Situation, in 2. Mose. Wir gehen heute durch 2. Mose so ein paar Stationen durch. 2. Mose 2, 23 und bis 25. So verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott. Und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und, ganz, ganz wertvolle Worte hier, und kümmerte sich um sie. Gott sah die Situation der Israeliten, und egal in welcher schwierigen Situation du dich gerade befindest, ist das die erste ganz große Wahrheit, die wir hier über Gott erfahren. Gott hört dein Schreien, dein Rufen. Er kennt deinen Schmerz. Er kennt deine Verzweiflung. Er fühlt deine Enttäuschung. Und es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Gott ist es nicht egal, wie du dich fühlst, wo du gerade bist und was du gerade erleidest. Er hört dein Schreien. Und er kümmert sich um dich. Und die Art und Weise, wie Gott das beim Volk Israel machte, ist, er rief Mose, einen Diener, wir haben heute nicht die Möglichkeit, auf die gesamte Geschichte dort einzugehen, aber er gibt Mose einen Auftrag. 2. Mose 6, Vers 6 bis 8. Da lesen wir, richte deinem Volk aus, ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker dort bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst für die Ägypter befreit hat. Und ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich gebe es euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der Herr. Was die Israeliten hier über Gott erfahren, sind zwei Dinge. Das erste, habe ich gerade schon beschrieben, ist, wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Und das zweite ist, wir haben einen Gott, der gute Gedanken über unsere Zukunft hat, der eine Idee hat, der, wenn du christlich aufgewachsen bist, hast du vielleicht oft gehört, Gott hat einen Plan für dich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das so genau für jeden sagen kann. Mir geht es nicht darum, dass Gott jeden Schritt deines Lebens vorherbestimmt hat. Aber eins kann ich dir zusagen. Gott hat wirklich gute Gedanken und Ideen für dein Leben, wie dein Leben geht und wohin es in deinem Leben geht. Er möchte dir Ziel geben und so gibt er den Israeliten ein Versprechen, eine Verheißung. Er sagt ihnen, ich kümmere mich um euch und ich werde euch aus der Gefangenschaft der Ägypter befreien und ich werde euch in ein neues Land führen, das ich euch versprochen habe. Aber er hat ihnen noch ein paar andere Dinge versprochen und wir werden gleich merken, dass diese Dinge vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Gott kümmert sich um uns. Und so wie das damals bei den Israeliten war, so ist das auch heute. In Situationen, wo wir Gott nicht verstehen, dürfen wir erleben, wie Gott unseren Schmerz sieht, kennt und uns begegnet. Und zwei Personen aus unserer Kirche haben sehr viel Mut zusammengefasst und eine Situation und ein Thema aus ihrem Leben, das sie mit uns teilen, wo sie Enttäuschung erlebt haben. Und wir sehen jetzt ein kurzes Video von Caro und Helmut Berg.
Bei uns ist es so, dass wir seit ungefähr 3 Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und am Anfang macht man sich gar keine Gedanken. Nach einer Zeit wurde man dann doch stutzig und hat hin und her überlegt, warum klappt es nicht, warum funktioniert es nicht. Haben wir uns gedacht, lassen wir uns mal untersuchen. Und dann wurde bei mir halt festgestellt, dass meine Qualität nicht gut ist. Und daraufhin fängt man an, sich Fragen zu stellen. Warum? Warum wir? Die Enttäuschung wird immer größer, weil man sieht andere Leute, bei denen klappt es sofort. Man sieht andere Menschen, die es gar nicht wollen und bei denen funktioniert es. Man baut irgendwie eine Distanz auf zu Gott. Man baut Frust auf.
Für mich persönlich war die Enttäuschung sehr groß, weil ich in meiner Familie gesehen habe, dass das sofort geht und der Wunsch danach sehr, sehr groß ist. Und die Enttäuschung war dann umso größer, dass es nicht direkt geklappt hat. Und letztendlich sind wir ja nun bei 3 Jahren angekommen. Also meine Enttäuschung gegenüber Gott hat sich ausgeprägt, dass ich frustriert war, neidisch war auf andere, bei denen es direkt geklappt hat. Ich konnte mich teilweise für eine ehemalige Freundin gar nicht freuen, war enttäuscht gegenüber Gott und habe gefragt, warum? Warum denn ausgerechnet wir? Warum klappt es bei uns nicht? Warum kriegen andere Kinder?
Gott redet zu jedem unterschiedlich, begegnet jedem unterschiedlich. Und auch bei uns war es so, dass er auf total unterschiedliche Weise direkt zu uns gesprochen hat. Bei mir war es so, dass hier die Momentum-Konferenz stattgefunden hat, und ich im Vorfeld einiges dabei organisiert habe, gemacht habe und eigentlich den ganzen Tag ziemlich fertig war, ziemlich müde war, nicht viel mitbekommen habe. Und abends habe ich mich dann bei der letzten Veranstaltung hinten an die Technik gesetzt und bin teilweise sogar weggenickt, eingeschlafen. Und am Ende hat der Leo Bega, weil die Zeit um war für ihn, hat er gebetet und hat dann einiges aufgezählt und für einige Sachen gebetet. Und dann kam der Moment, wo er eigentlich direkt zu mir gesprochen hat. Und zwar sagte er, hier im Raum sitzt jemand, der einen sehnlichsten Kinderwunsch hat und hat angefangen, über mich zu beten und über mich einfach Gutes auszusprechen und mir wirklich eine Verheißung zu geben von Gott, dass wir oder dass ich es erleben werde, Kinder zu kriegen. Und warum ich sicher bin, dass er zu mir gesprochen hat oder dass Gott zu mir gesprochen hat, ist, weil ich der Einzige war, der gesessen hat. Alle standen bei dem Gebet und er sagte ganz klar, hier sitzt jemand im Raum und für den möchte ich jetzt beten, dass er den Kinderwunsch erfüllt bekommt. Auch wenn wir noch keine Kinder haben und sich der Wunsch immer noch nicht erfüllt hat, ist es trotzdem eine Zusage, die uns trägt.
Unabhängig von Helmut habe ich meine Zusage von Gott ungefähr ein halbes Jahr später bekommen. In meinem Herzen war der Wunsch nach einem Hauskreis mit, also eine reine Mädelsrunde quasi, weil ich nicht der Typ bin, der sich in großen Runden so gerne öffnet und erzählt habe, dass wir einen Kinderwunsch haben, dass es mir zu dem Zeitpunkt ziemlich schlecht damit ging. Und so kam halt eins zum anderen. Wir haben halt dafür gebetet. Und ich hatte den Wunsch auch danach, den Heiligen Geist in meinem Leben zu hören und Gottes Stimme zu hören. Und Wochen später hat mir dann eine aus dem Hauskreis gesagt, dass sie an dem Tag ein ganz klares Bild vor Augen hatte, dass ich das Mama-Sein jetzt schon ausleben darf, obwohl ich noch keine eigenen Kinder habe und die Umsetzung am Anfang für mich auch schwer fiel. Aber ich genau wusste, weil ich von Gott auch am gleichen Tag vorher Bibelstellen bekommen habe und ich wusste, diese Zusage ist von Gott für mich zu 1000% und das kann ich hochhalten. Und die Enttäuschung war weg und die Frage, warum oder ob überhaupt, hat mir Gott indirekt quasi dadurch beantwortet, dass er es uns eines Tages geben wird, zu seinem Zeitpunkt, wann er es für richtig hält.
Ja. Vielen Dank, ihr beiden, für diesen Mut. Es ist immer einfach, über etwas zu sprechen, wenn das alles überwunden ist, wenn das alles ein Thema der Vergangenheit ist, aber es ist etwas völlig anderes, darüber zu sprechen, wenn man mittendrin ist. Gott kümmert sich um dich. Dort, wo du gerade bist, mit der Enttäuschung, in der du dich befindest. Und Gott hat eine Nachricht für deine Zukunft. Er hat eine Verheißung, er hat ein Versprechen für dich. Dieses Versprechen, was Gott gibt, es ist, bei jedem kann das anders sein und die Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, kann sehr unterschiedlich sein. Aber das ganz Entscheidende für das Volk Israel an diesem Punkt, um aus Ägypten rauszukommen, war zu erkennen, dass Gott sich um sie kümmert und dass Gott gute Gedanken für ihre Zukunft hat. Doch die erste Enttäuschung, auch nach dieser Zusage, nach diesem Versprechen, ließ nicht lange auf sich warten. Denn kurze Zeit, nachdem auch Mose das an sie weitergab und auch dem Pharao sagte, du musst das Volk jetzt ziehen lassen, dauerte es nicht lange, bis das Volk eine große Enttäuschung erlebte. Denn als der Pharao das hörte, der König in Ägypten, dann machte er den Leuten das Leben nur noch schwieriger. Und dann ist die Enttäuschung groß beim Volk Israel. Kapitel 5, Vers 21 lesen wir, der Herr richte seine Augen, das sagen die Israeliten jetzt an Mose und Aaron gerichtet, der Herr richte seine Augen gegen euch und strafe es, dass ihr uns stinkend gemacht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Also sie haben das Versprechen von Gott bekommen, aber irgendwie lief es nicht so, wie sie es erwartet haben. Und es dauerte nicht lange, bis sie merken, hey, es wird nicht besser für uns, sondern es wird schlechter. Es geht nicht bergauf, sondern scheinbar geht's bergunter. Und was machen Menschen, wenn sie enttäuscht sind? Was ganz, ganz typisch ist, sie suchen jemanden, den sie dafür verantwortlich machen können. Was ganz, ganz einfach ist. Hier die armen Mose und Aaron, die werden noch ein paar Dinge erleben müssen mit ihren Kollegen. Es ist so leicht, in Phasen und Situationen der Enttäuschung andere Menschen oder auch Gott die Verantwortung dafür zu geben, dass mein Leben anders läuft, als ich es erwarte. Es ist so einfach, andere dafür verantwortlich zu machen. Und wenn Enttäuschung in unserem Leben ist, dann gibt es immer diese Möglichkeit, entweder es wird mich weiterbringen, dazu kommen wir gleich, oder aber es gehen Beziehungen kaputt, weil ich andere beschuldige, weil ich vielleicht auch sehr emotional und bosartig ihnen gegenüber mich verhalte. Es ist so einfach, die Schuld dafür bei anderen zu suchen, andere dafür verantwortlich zu machen. Aber Gott ist es wichtig, an diesem Punkt bei den Israeliten, bevor sie ausreisen, ihnen noch etwas Zweites über ihn zu vermitteln. Ihm ist es wichtig, dass sie nicht einfach jetzt einfach raus aus Ägypten kommen und sagen, ja super, Gott hat sein Versprechen gehalten, er hat uns raus aus Ägypten gebracht, sondern er möchte ihnen noch etwas Drittes mit in den Rucksack hineingeben auf die Reise. Was sie bisher haben, ist das Versprechen, ich habe eine gute Zukunft für euch und die Wahrheit, ich kümmere mich um dich. Es ist mir nicht egal, wie es dir geht, aber etwas Drittes möchte er ihnen noch mit in ihren Rucksack packen für diese Reise. Und das ist die Tatsache, dass für Gott nichts und wirklich nichts unmöglich ist. Er will ihnen deutlich machen, wie groß und allmächtig er ist. Und deshalb gibt es die 10 Plagen, die alle eine Demonstration der Größe und Allmacht Gottes sind, die den Israeliten zeigen sollen, Leute, wenn ihr denkt, dass es noch irgendetwas gibt, wozu ich nicht in der Lage bin, dann möchte ich euch hier meine Kraft und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich möchte euch erfahren lassen, wer ich bin, damit ihr wisst, mit wem ihr unterwegs seid. Und es gibt diese heftigen Plagen, die sehr eindrucksvoll sind. Und dann lässt der Pharao am Ende das Volk wirklich ziehen. Und sie ziehen los, ja. Man schätzt, circa 2 Millionen Leute umfasste das Volk damals. 2 Millionen Leute begeben sich auf Wanderung. Sie gehen los und es dauert nicht lange, da stehen sie plötzlich vor einem Meer. Und der Pharao aus Ägypten hat sich's anders überlegt und sagt, nee, ich brauche doch die Leute als Arbeiter und kommt hinter denen. Und wieder ist eine schwierige Situation. Aber wieder gibt Gott ihnen diese Lektion. Für mich ist nichts unmöglich. Und auch wenn du vielleicht nicht so viele Geschichten aus der Bibel kennst, wirst du das vielleicht mal gehört haben. Diese krasse Geschichte mit dem, dass Gott das Meer teilt und sie durch dieses Meer durchgehen und Gott sie vor den Ägyptern rettet. Also ein Beweis nach dem anderen für die Größe Gottes. Sie sind also unterwegs mit einem Rucksack und sie könnten nicht besser ausgestattet sein. Denn sie haben diese 3 Dinge. Sie haben das Versprechen von Gott. Sie haben die Erfahrung und die Erkenntnis, dass er sich um sie kümmert, dass sie ihm nicht egal sind. Und die Erfahrung und Erkenntnis, dass für ihn nichts unmöglich ist. Dass er zu allem in der Lage ist. Und sie gehen los und es dauert nur wenige Wochen, bis die nächste Enttäuschung kommt. 2. Mose 16, Vers 3. Einige Vorräte sind aufgebraucht und sie haben ein Problem mit dem Essen. Und plötzlich hören wir aus dem Volk Israel, ach, hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Da saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Wenn man das Ganze liest, denkt man, ey, kriegt man das tatsächlich so gut hin, innerhalb von ein paar Wochen die Realität so zu verdrehen? Also vorher hört man nichts von vollen Fleischtöpfen und super Brot, sondern nur was von Zwangsarbeit. Aber mit dem Blick, aber in der Enttäuschung drin, bekommen sie so einen verdrehten Blick für die Realität, dass es so zu sein scheint, als wären sie aus dem Paradies herausgeholt worden. Und wieder sind die Armen Aaron und Mose, die bekommen es zu hören. Was habt ihr mit uns gemacht? Wohin habt ihr uns nur hingeführt? Ein Kapitel später gibt es dann ein Problem mit dem Wasser. nur kurz zwischendurch, Gott löste natürlich das Problem, denn er sagte ihnen ja, ich kümmere mich um euch. Er sorgte für Essen und das Tag für Tag. 2. Mose 17, Vers 3, aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Gott und sagten, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh? Wisst ihr, ich glaube, die zweite typische Reaktion, neben andere dafür verantwortlich zu machen, für meine Enttäuschung, ist es, aufgeben zu wollen. Weil es scheint uns der einfachste und kürzeste Weg zu sein, aus dieser Enttäuschung rauszukommen. Einfach aufzugeben. Und zu sagen, ey, weißt du was? Wir sind zwar hier losgegangen, aber ich glaube, am besten gehen wir einfach wieder zurück. Einfach zurück nach Ägypten, einfach zurück zum Pharao und entschuldigen uns und dann wird schon alles wieder irgendwie gut. Vielleicht sollten wir einfach aufgeben. Ich weiß, als ich berufsbegleitend meinen Masterstudiengang machte und bei uns war, ich musste dann irgendwann die Masterarbeit schreiben und das war immer so, ich musste immer ein Kapitel schreiben und das dann den Professoren schicken und dann haben die so Feedback gegeben, wie das läuft und ich tue mich ein bisschen schwer so mit wissenschaftlichem Arbeiten und viel Schreiben und ich hab mir echt Mühe gegeben und dieses erste Kapitel und dachte, boah, diesmal ist mir echt was richtig Gutes gelungen. So, das war echt gut. Und dann kriege ich am selben Tag, als ich das zu meinem Professor schickte, kriege ich eine Antwort. Und er sagt, du, ich habe nur die erste Seite gelesen, da sind so viele Fehler drin. Und Junge, du bist zwar Pastor, aber hör auf zu predigen und fang an, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das war wie ein Schlag mitten ins Gesicht. Und ich dachte, was ist das denn für ein... Ich sage jetzt besser nichts, aber das kann doch nicht sein. Und es fing an. Ich machte ihn natürlich schuldig dafür, weil er saß in seinem akademischen Turm und hatte doch vom ganzen Leben gar keine Ahnung. Und ich guckte da drauf und sagte, ey, ich krieg das einfach nicht hin. Das kann ich nicht, das ist zu schwer für mich. Ich glaube, das lohnt sich alles nicht. Ich glaube, ich sollte einfach aufgeben. Wozu? Das ist erst der Anfang. Warum soll ich mich die nächsten 1,5 Jahre so quälen, nur um irgend so einen blöden Abschluss zu bekommen? Weißt du, in diesem Moment gibt es so viele Gründe, um einfach aufzugeben. Um einfach zu sagen, weißt du was, ich lass es. Vielleicht bist du gerade kurz davor aufzugeben, aber es geht um mehr als nur irgendeinen Abschluss. Vielleicht kämpfst du gerade um deine Ehe, vielleicht um eine Freundschaft. Vielleicht hat Gott dir eine Berufung gegeben und du bist mit ihm unterwegs, aber es ist anders, als du es erwartet hast. Es ist anders, als du dir vorgestellt hast. Dann möchte Gott dir heute sagen, gib nicht auf. Auch wenn das Aufgeben so leicht zu sein scheint und der kürzeste und einfachste Weg zu sein scheint. Gib in deiner Enttäuschung nicht auf. Die Art und Weise, wie du deine Realität gerade wahrnimmst, muss nicht unbedingt das sein, wie es wirklich ist. Gib nicht auf. Nur weil die Sachen nicht so laufen, wie du es erwartet hast, gib nicht auf. Such nicht den einfachsten Weg wieder zurück nach Ägypten, in dein Ägypten zurück. Sondern schau in den Rucksack. Schau darauf, was Gott dir mitgegeben hat. Schau, was er dir zugesagt hat. Gott macht uns diesen Vorschlag, zu sagen, weißt du, ich werde nicht all deine Erwartungen erfüllen. Und manchmal entstehen Enttäuschungen, weil es einen Unterschied gibt zwischen meinen Versprechungen und deiner Interpretation meiner Versprechungen. Manchmal entstehen Enttäuschungen einfach, weil deine Erwartungen und deine Art und Weise, wie du dir dein Leben vorstellst und wie Gott zu reagieren und zu hantieren hat, du da ganz genau weißt, wie das eigentlich laufen sollte, aber Gott einfach nicht dafür da ist, um einfach nur deine Erwartungen zu erfüllen. Aber Gott sagt, aber ich möchte dich ermutigen, den Rucksack, den du schon vergessen hast, weil du so sehr mit deiner Enttäuschung beschäftigt bist. Weißt du, die Israeliten, sie haben vergessen, was sie mit Gott erlebt haben. Sie haben vergessen, was er ihnen zugesagt hat. Plötzlich dreht sich alles nur um ihre Enttäuschung. Und wenn du jetzt gerade in der Enttäuschung bist, dann möchte ich dich ermutigen. Hey, kannst du dich daran erinnern, was Gott dir versprochen hat, als du raus aus Ägypten gegangen bist? Als du irgendwann mal angefangen hast, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und mit ihm unterwegs zu sein? Hol diese Versprechungen und diese Verheißungen wieder in dein Leben zurück. Weißt du, die Bibel ist voller Verheißungen für dein Leben. Kannst du dich daran erinnern, als Gott das letzte Mal, als du in einer Not warst, sich um dich gekümmert hat und du erfahren durftest, dass es ihm nicht egal ist, wie es dir geht, was du fühlst? Wie wär's, wenn du daran zurückdenkst? Weißt du noch das letzte Mal, als du über Gott gestaunt hast und erlebt hast, dass er zu allem in der Lage ist? Ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Psalm. Ein Psalm von Asaf. Und er befindet sich in einer sehr ähnlichen Situation. Psalm 77. Er schreibt, ich schreie zu Gott, so laut ich kann. Ich schreie zu Gott, er wird mich hören. In meiner Angst suche ich den Herrn. Nachts strecke ich die Hand nach ihm aus, ohne davon zu ermüden. Trost von Menschen kann mir nicht helfen. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung. Er weiß absolut nicht weiter, ist zutiefst enttäuscht. Und wenn wir die Verse weiterlesen, da schmückt er das noch weiter aus, wie verzweifelt er tatsächlich ist. Aber dann Vers 12 und 13, da merken wir eine Wendung. Da merken wir, wie das, was die Enttäuschung, die zuerst aussah wie eine Mauer, dass da plötzlich eine Tür in der Mauer ist. Durch diese Enttäuschung hindurch, denn er sagt, Vers 12, aber ich denke an deine Taten, Herr. Deine Wunder von damals mache ich mir bewusst. Ich zähle mir auf, was du vollbracht hast. Immer wieder denke ich darüber nach. Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so gewaltig wie du. Und dann führt er weiter und beschreibt das. Du bist der Einzige, der Wunder tut. An den Völkern hast du deine Macht bewiesen. Dein Volk, die Nachkommen Jakobs und Josefs, hast du mit starker Hand befreit. Als die Wasserfluten dich sahen, Gott, da fingen sie an zu beben. Die Tiefen des Meeres begannen zu zittern. Die Wolken vergossen Ströme von Regen. In ihrer Mitte grollte der Donner und deine Pfeile schossen hin und her. Dein Wagen donnerte durch die Wolken. Deine Blitze erhellten die Welt. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Schritte gingen durch Wassertiefen. Doch deine Spuren konnte niemand sehen. Durch dein Diener Mose und Aaron hast du geführt wie eine Herde. Das, was Asaf hier macht, ist, er schaut in den Rucksack, den Gott ihm mitgegeben hat. Er schaut auf die Verheißung, auf das Versprechen. Er schaut darauf, wie Gott ihn geführt hat, das gesamte Volk Israel geführt hat. Er ruft sich in Erinnerung, er holt es in sein Bewusstsein, dass er einen Gott hat, der sich um ihn kümmert und einen Gott hat, dem nichts unmöglich ist. Vielleicht können wir alle unsere Köpfe neigen, unsere Augen schließen. Und vielleicht ist es für dich Zeit, heute eine geistliche Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du noch in Israel und hast noch gar nicht angefangen, den Weg mit Gott zu gehen. Dann darfst du das heute tun. Du darfst sagen, Gott, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte dir folgen. Ich glaube daran, dass du gute Gedanken für meine Zukunft hast und möchte mit dir gehen. Das kannst du Gott nun einfach sagen. Sagen, Gott, ich würde es gern versuchen, den Weg mit dir zu gehen und dir zu vertrauen, dass du mich befreist aus meinem persönlichen Ägypten. Egal, was dich gerade versklavt, aber Gott möchte dich in Freiheit führen. Vielleicht geht es dir aber ähnlich wie den Israeliten auf dem Weg. Sie waren raus aus Ägypten, aber Ägypten war noch nicht raus aus ihnen. Vielleicht bist du schon länger unterwegs mit Gott, aber du lebst immer noch so, als wäre dein König jemand, der es nicht gut mit dir meint, der sich nicht um dich kümmert, sondern der dich versklavt und unterdrückt und dem es egal ist, wie es dir geht. Die Israeliten hatten nicht nur die Verheißung bekommen, dass Gott sie raus aus Ägypten führt und hinein in ein neues Land, sondern sie haben auch die Verheißung bekommen, dass sie Gott erkennen werden als ihren eigenen Gott. Und vielleicht ist gerade für dich dieser Punkt der Verheißung dran. Vielleicht will Gott gerade nicht deine Umstände verändern. Vielleicht bist du raus aus Ägypten, aber auch noch nicht im verheißenen Land. Aber Gott möchte dir helfen, ihn zu erkennen. Hiob, einer derjenigen, der die schlimmsten Dinge erlebte, sagte irgendwann: Gott, ich habe dich vom Hörensagen gekannt, aber nun sehe ich dich von Augen zu Auge. Er hat ihn erkannt. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du uns nicht frei machst von allen Enttäuschungen, dass du uns nicht bewahrst und beschützt vor auch schmerzhaften Erlebnissen und Phasen in unserem Leben, aber dass du eine Zusage für uns hast, dass du dich um uns kümmerst und dass dir nichts unmöglich ist. Herr, hilf mir, nicht nur einmal raus aus Ägypten zu sein und mit dir unterwegs zu sein, sondern auch auf diesem Weg dich mehr und mehr als einen liebenden und mächtigen Gott und Vater von Tag zu Tag immer tiefer kennenzulernen und in meiner Beziehung zu dir zu wachsen. Amen. Amen.